Ich habe hier mein Referat begonnen noch mit meinen sehr verehrten Damen und Herren, wie schnell sich das ändern kann, also liebe Runde. Es ist der Wunsch nach Depression laut geworden in den letzten Tagen. Ich habe dann festgestellt, dass die Erörterung von Trump fast schon so etwas wie Frohmut hervorbrachte oder zumindest eine Art von Optimismus, dass es vielleicht eben doch nur eine Fußnote sein könnte. Das war der Brexit. Und dann Trump hat vor allem Verwirrung geschaffen, aber Depression ist noch nicht aufgetaucht. Nun, ich kann euch garantieren, der Palästina-Konflikt, der schafft alles, wenn alle Stricke reißen, der hält noch immer und der bringt garantiert Depression. Nein, so ernst meine ich das jetzt auch wieder nicht. Also, hier ist immer noch Sie, ne? Ich müsste ja das alles jetzt ändern, in Ihr kennt, aber ich lese das jetzt einfach ab. Sie kennen dieses wunderbare Gefühl, restlos aus der Zeit gefallen zu sein. Ich hatte es immer wieder im Laufe meiner Korrespondententätigkeit, zuletzt in Benghazi in Libyen. Im Herbst war ich da im Machtbereich des schillernden Generals Khalifa Haftar, der in diesen Tagen ja anscheinend zwischen Leben und Tod schweben soll. Das war, als ich es geschrieben habe. Inzwischen scheint er dem Tod wieder entschwebt zu sein. Haftar hatte in Benghazi eben den Islamischen Staat besiegt. Die Stadt lebte auf. Es war eine eindrückliche Reise mit den üblichen Widersprüchen. Sie erinnerte mich stark an meine Aufenthalte in Afghanistan der 80er Jahre. Ruinen und getunte Autos, Bombenkrater und Cafés mit Illy Espresso, Leichengestank und Hochzeitsmusik. Nur damit Sie mich nicht behaften, im Kabul der 80er Jahre gab es weder getunte Alfa Romeos noch Illy Espresso, aber es gab all die irritierenden Kontraste, die mir bisher noch in allen Kriegsgebieten begegnet sind, egal ob in Tschetschenien oder in der Ukraine. Elend prallt auf Überlebenswillen. Die Davongekommenen gestatten sich das, was viele Journalisten aus falscher Pietät unterschlagen, ein Quäntchen Normalität. Etwas Hoffnung, die kurze, heftige Freude. Ohne das würden sie nicht überleben. Kommen Sie, sagte mir ein alter Mann, als ich einmal kurz meinen Bewachern entwischt war und führte mich in ein halb zerbombtes Haus im Zentrum nahe des Hafens. Eine wunderbare alte Wohnung mit stichen, fein gedrechselten italienischen Möbeln, mit Zinnkelchen und dem leicht modrigen Geruch alter Bücher. Nicht meine Bücher, sagte der alte Herr. Diese Wohnung habe er von einem Freund übernommen, von einem Teehändler, einem Juden, Hobbyarchäologen. In den 70er Jahren habe er gehen müssen, es sei nicht mehr sicher gewesen für die Juden. Seine Bibliothek, seinen Schatz habe er zurücklassen müssen. Er vermisse ihn. Er lese in seinen Büchern, also er, der Mann, der mir das zeigte, er lese in seinen Büchern, vor ein paar Jahren sei der alte Jude gestorben und er würde gerne einmal nach Israel fahren. Ein gutes Land, gute Menschen, die Juden. Wir plauderten noch lange, vielleicht schreibe ich einmal einen Artikel drüber. In Benghazi hatten seit Jahrhunderten Juden gelebt. Gaddafi hasste sie bekanntlich und tat den Zionisten die unerhörte Ehre an, sie als potente Akteure auf Weltniveau einzustufen. Doch als er stürzte, hatten die meisten Libyen bereits verlassen. Noch rund 100 Juden sollen sich 2011 in Benghazi aufgehalten haben. Gibt es noch Juden in Benghazi? Fragte ich. Der alte Mann schwieg und strich sachte über seine majestätisch breite, violett changierende Krawatte, die er in den 50ern gekauft haben musste. Seine Lippen arbeiteten. Plötzlich kam mir ein Gedanke und ich schaute ihn mir genauer an. Vielleicht gibt es doch noch Juden in Benghazi. Am Abend zurück bei meinen Bewachern hörte ich dann die üblichen Lieder in all ihren herzerhebenden Variationen. Israel ist ein Krebsgeschwür. Die Ausmerzung des zionistischen Gebildes wäre angezeigt. Hier sind wir dann bei der Sprache Irans. Israel ist vor allem an allem schuld, also auch an der arabischen Misere, die, Klammer auf, das ist interessant, durchaus als solche wahrgenommen wird. Auch am Krieg in Syrien, auch und ganz besonders am Streit zwischen Schiiten und Sunniten. Dass Israel den IS gemacht hat, das weiß jeder. Israel hat aber auch andere dschihadistische Gruppen gemacht, die Qaida, Ansar al-Sharia, die Nusra-Front. Ebenso die Arabellion. Israel macht und macht, es ist wirklich verblüffend. Frieden gibt es für diese Leute erst, wenn Israel vernichtet ist. Wie Israel zu vernichten wäre, darüber gehen die Meinungen auseinander. Krieg ist etwas schwer im Moment, denn Israel ist stark, das wird anerkannt, auch wenn betont wird, dass dafür die USA verantwortlich sind. Aber an sich ist dieses starke Israel nur ein elendes, rassistisches Gebilde und die Juden sind degenerierte Teufel. Es gab glücklicherweise auch eine Minderheitsmeinung, die ich ebenfalls in diesem Abend vernahm. Israel ist ärgerlich, aber ist nun einmal da. Also ist es okay, sich mit Israel zu arrangieren. Eine Zwei-Staaten-Lösung ist nicht ideal, aber sie ist akzeptabel. Die Palästinenser brauchen einen Staat, das zwingt zum Kompromiss. Die Juden sind ein Ärgernis, aber es gibt auch Anständige und auszumerzen sind sie nicht. Besser ist es, man lässt sie leben und treibt Handel mit ihnen. Davon verstehen sie etwas. Benghazi ist Jerusalem. Benghazi ist Ramallah. Benghazi ist Gaza. So wie man in Libyen auf den Palästina-Konflikt schaut, betrachtet man ihn auch in meinem Gebiet, im Westjordanland und in Gaza. Sie finden jeden Grad des Exzesses und der Mäßigung auch bei den direkt Betroffenen. Und das ist gewissermaßen mein Arbeitsmaterial, wenn ich über die Wege zu einem Frieden im Palästina-Konflikt nachdenke. Anmerkung am Rand, ich vermeide den Begriff Nahostkonflikt, ist ja klar. Nicht? Der Nahe Osten ist größer, gegen die Konflikte, die ihn zerreißen, sind die Geschehnisse im historischen Palästina im Grunde eine Randnotiz. Frieden, wollen den nicht alle? Sehen wir uns einmal um und beginnen wir in Gaza. Da war ich in den letzten 3 Jahren 21 Mal. Wenn ich mit Leuten auf der Straße sprechen wollen, alle, absolut alle, Frieden. Die Menschen können sich gut an die Bomben erinnern, die Sirenen, die einstürzenden Häuser. Das wollen sie nicht wieder. Die Friedenssehnsucht in Gaza ist enorm. Sie ist größer als im Westjordanland und viel größer als in Israel. Das ist ein Problem für die Hamas. Frieden ist für die Hamas allenfalls ein Endziel, fern, chimärenhaft und derzeit nicht wirklich erstrebenswert, denn das hieße ja, Israel zu akzeptieren. Wenn ich mit Mahmoud Az-Zahar spreche, einem Mitglied der Top 5 in der Hamas, der mich irgendwie ins Herz geschlossen hat, dann wird mir rasch klar, dass man über Frieden erst dann sprechen kann, wenn Israel besiegt und beseitigt ist. Aber hat sich die Hamas nicht gemäßigt, fragen Sie? Hat sie sich nicht eine neue Charta gegeben, in der sie nicht mehr zur Zerstörung Israels aufruft und die Errichtung eines Palästinenserstaats auf der Grundlage der Grenze von 67 zumindest in Erwägung zieht? Doch, das hat sie. Ich lese Ihnen den Passus hier vor. However, without compromising its rejection of the Zionist entity and without relinquishing any Palestinian rights, noch einmal, without compromising its rejection of the Zionist entity, Hamas considers the establishment of a fully sovereign and independent Palestinian state with Jerusalem as its capital along the lines of the 4th of June 67, with the return of the refugees, and the displaced to their homes from which they were expelled, to be a formula of national consensus. Aber die Hamas ruft immer noch zur Befreiung Palästinas auf. Noch immer will sie das zionistische Projekt konfrontieren. Und bedenken Sie, sie hat diese Zusagen unter größtem Druck gemacht. Die Hamas kämpft ums Überleben. Nein, ich bin so frei, ich glaube ihr ganz einfach nicht. Es gibt da diese schöne politische Handbewegung. Ich glaube, Heidi, jetzt kannst du mich gut verstehen. Ihnen ist dieser sagenhafte Wladimir Wolfowitsch Zhirinovsky ein Begriff. Das ist der Führer der Liberaldemokraten schon zu sowjetischer Zeit und dann auch im russischen Parlament. Ich habe ihn einmal in Zürich getroffen. Im Laufe des Gesprächs sagte mir Zhirinovsky: «Nu, wie знаете, Germania hat sami важный друг России». Russland ist der größte Freund, Deutschland ist der größte Freund Russlands. 2 Jahre später habe ich ihn in Moskau wieder getroffen. Im Laufe des Gesprächs sagte er mir wörtlich: «Nu, wie знаете, господин Schmidt, Germania hat sami большой враг России». Deutschland ist der größte Feind Russlands. Ich habe ihn auf den Widerspruch aufmerksam gemacht. Schirinowski schaute mich an und machte diese unvergleichliche Handbewegung. Was interessiert mich mein Geschwätz von gestern? Ist vollkommen egal. So sehe ich das auch mit der Hamas. Als ich Sahar fragte, ob Palästina dereinst friedlich Seite an Seite mit Israel existieren werde, vollführte er genau diese Geste und lachte genau wie Wladimir Wolfowitsch, der senkrechte Liberaldemokrat aus Almaty. Das Volk und die Hamas haben nicht mehr viel gemein in Gaza. Die Hamas wirft Abbas vor, er sei illegitim, da seit einem Dutzend Jahren nicht mehr gewählt. Doch sie selber, die Hamas, die lässt auch nicht mehr wählen. Für das Westjordanland gilt dasselbe, auch wenn man hier Leute antrifft, die kriegerische Aktionen gegen Israel in Erwägung ziehen. Der Grund ist einfach, das Westjordanland hat schon länger keinen Krieg mehr erlebt. Die regierende Elite hingegen, die Fatah von Präsident Abbas und die Autonomiebehörde, die wollen wirklich keinen Krieg. Darauf komme ich zurück. Und in Israel? Das ist gar nicht leicht zu sagen. Verlässliche Statistiken fehlen. Aber es wird Sie nicht verwundern, wenn ich Ihnen sage, dass ich in Israel mehr Menschen getroffen habe, die sich einen weiteren entscheidenden Waffengang gegen die Palästinenser und vor allem gegen die Hamas durchaus vorstellen könnten. In Kauf nehmen. Wünschen. Israel gewinnt Kriege. Israel ist eine kolossale Militärmacht samt Atombombe. Die Verluste für Israel bei Gaza-Kriegen halten sich in Grenzen. Im Grunde, ich habe es gerade erwähnt, ist das ein Übungsgelände. Beim Libanon-Krieg 2006 war das anders. Und die Elite, die Regierung Netanyahu, möchte derzeit sicher keinen weiteren Krieg. Nicht gegen die Hamas, nicht gegen die Fatah, schon gar nicht gegen den Hezbollah. Wollte sie ihn, sie könnte ihn leicht haben. Ein Grund zum Zuschlagen lässt sich immer finden. Aber auch darüber später mehr. Aber wie steht es denn nun mit der Friedensfindung, mit der immer wieder beschworenen Friedenslösung? Selbst Trump schwebt ja, Sie wissen es, ein großartiger Nahostfrieden vor. Man kann sich fragen, ob nach dem gestrigen Abend das immer noch so realistisch ist. Nun, wenn Sie hier Frieden als Absenz von Krieg definieren, ist mir aufgefallen, dass Peter Taylor das sehr oft gemacht hat, im Bus nicht. Wenn Sie Frieden als Absenz von Krieg definieren, dann haben wir bereits Frieden. Wie denn wird eingewandt? Wie denn kann man von Frieden reden, wenn es regelmäßig zu Anschlägen kommt, wenn aus Gaza Skudraketen abgeschossen und Israel sich fast wöchentlich mit Luftangriffen revanchiert? Ich gebe Ihnen recht, ein guter Friede ist das nicht. Aber vergleichen Sie diese Realität mit den Fassbomben, den Flächenbombardementen, den Giftattacken, den Zehntausenden von Toten in Syrien. Im Vergleich dazu ist das Leben in Tel Aviv ein Traum, in Israel gut, aber auch in Ramallah sehr akzeptabel. Das wissen seine Bewohner genau. Doch ein gutes, ein angstfreies, ein würdiges Leben ist es auch nicht und deshalb ist eine Friedensregelung nach wie vor unabdingbar. Warum sollen Juden und Araber nicht auch in einem gesicherten Frieden leben, einen guten, der mehr ist als die Abwesenheit von Krieg? Meine Antwort? Weil die Herrschenden hüben wie drüben daran nicht interessiert sind. Alle, Netanyahu ebenso wie Mahmoud Abbas und die Hamas-Spitze, profitieren vom Status quo. Sie haben sich hier im Hier und Jetzt ganz gut eingerichtet und auch wenn zumindest Abbas und Netanyahu regelmäßig ihre grundsätzliche und sehr konditionierte Verhandlungsbereitschaft bekunden, Konkretes wird sich so bald nicht ergeben. Beginnen wir diesmal mit Netanyahu. Ein Tugendbold ist er nicht. Er flunkert das Blaue vom Himmel herunter und auch seine Parteifreunde zählen die Finger, wenn sie ihm die Hand gegeben haben. Und er reißt sich wahrhaftig kein Bein aus, um einen Friedensprozess in Gang zu setzen. Sogar Trump hat ihn jüngst gefragt, ob es ihm denn wirklich ernst sei mit der Friedenssuche. Das ist schon delikat, das müssen Sie sich vorstellen. Trump fragt Netanyahu, ob es ihm ernst sei mit der Friedenssuche. Doch Netanyahu ist weder eine Kriegsgurgel noch ein aggressiver Rechtsaußen. Netanyahu hat Angst vor den Rechtsaußen. Die Rechtsaußen heißen Naftali Bennett, der Schlimmste, und Avigdor Lieberman. Im Likud zu nennen wäre David Bitan. Die Rechten hassen Netanjahu, weil er sich ständig ausbremst, weil er keinen forcierten Ausbau jüdischer Siedlungen will, weil er zögert, wenn es darum geht, die Rechte des obersten Gerichts zu beschneiden. Nicht Netanjahu zieht das Land nach rechts, das Land marschiert und Netanjahu hastet hinterher, aus Angst, die Rechten könnten ihn überholen. Diese Angst ist berechtigt. In Israel ist die Parteienbildung geschieht extrem schnell. Parteien lösen sich auf. Sie sind hauptsächlich an Personen gebunden. Sie können bei der nächsten Wahl ist eine große Partei auf die Hälfte geschrumpft. Also es geht alles viel schneller als in Europa, wo wir übrigens ja auch eine Erosion der großen Volksparteien erleben. Die Rechten hassen Netanjahu, weil er sich ständig ausbringt. Ah, das habe ich gesagt, ja. Die Angst ist berechtigt. Sie machen sich keinen Begriff davon, wie selbstbewusst und impertinent die Rechten in den letzten Jahren geworden sind. Israel ist stark, hat starke Partner. Die Palästinenser sind schwach und haben keine Partner. Das macht arrogant. Wer will uns stoppen? Wer will uns in die Parade fahren? Die Ideologie der friedlichen Koexistenz verliert an Attraktivität. In dieser Lage erscheint jede Konzession unnötig. Die Rechten wollen mehr. Sie wollen Eretz Israel, das Land Israel, vom Mittelmeer bis mindestens zum Jordan. Sie wollen alles. Und die Palästinenser, die sollen dahin gehen, wo der Pfeffer wächst. Es ist interessant, dass solche Überlegenheitsgefühle aggressiv machen, paradoxerweise. Israel ist stärker denn je. Es ist unangefochten. Die jüngste Gewaltwelle ist längst abgeflaut, aber die Hassverbrechen gegen die Araber in Westjordanland nehmen zu, nicht ab. Wenn Netanjahu in dieser Stimmung Friedensgespräche sucht und echte Konzessionen anbietet, dann riskiert er, nicht mehr gewählt zu werden. Dann gewinnen die Rechten die Wahl, dann kommt Bennett an die Macht. Die Hälfte des Likud von Netanjahu ist bereit, nach rechts zu marschieren. Es gibt da keine übertriebene, diese Parteiaffinitäten, wie wir sie kennen, no way. Dann gewinnen die Rechten die Wahl und dann kommt Bennett an die Macht und dann werden in der Tat auch wieder Kriegsszenarien möglich. Die Generalität wird sich zwar wehren, sie ist nach wie vor europäisch-askenasisch ausgerichtet, das habe ich erwähnt, sie verteidigt den liberalen Rechtsstaat. Aber in Israel herrscht das Primat der Politik, dies ist nicht das Land der Militärputsche. Die Macht der Militärs ist solide begrenzt. Was für Netanjahu gilt, gilt auch für Abbas, mit Einschränkungen. Netanjahu rüttelt nicht am Status quo, weil er wiedergewählt werden will. Abbas regiert auch ohne Wahlen, schon 12 Jahre nun, aber auch er will nur eins, den Machterhalt. Und für ihn geht es um mehr. Stürzt Netanjahu, geht er fischen. Für Abbas geht es ums Überleben. Todfeinde sitzen ihm im Nacken. Millionen soll er zugunsten seines Clans unterschlagen haben. Mohammed Dahlan ist hinter ihm her. Die Hamas erinnert ihn täglich daran, dass sie, die Hamas, die Wahlen gewonnen hat. In den Flüchtlingslagern ist Abbas verhasst. Hier ist Marwan Barghouti der große Held, ein Mann, der in Israel im Gefängnis sitzt und jede Präsidentenwahl spielend gewänne. Und auch das Volk mag Abbas nicht. Da ist er der Mann, der immer nur redet, aber nichts tut. Der Mann, der mit den Israeli kollaboriert. Stimmt. Abbas lobt zwar die Menschen, die Israeli erstechen oder überfahren. Helden sind sie, Vorbilder und Kämpfer. Und er zahlt ihren Hinterbliebenen schöne Summen. Aber faktisch frisst er den Israeli aus der Hand. Ohne die Sicherheitszusammenarbeit mit der Armee, der Polizei und mit dem Shin Bet, dem Inlandgeheimdienst, wäre er längst Geschichte. Die Kooperation mit Israel ist seine Lebensversicherung. Kein Wunder mag man ihn in Jerusalem. Man spricht schlecht über ihn, aber man mag ihn. Er ist so praktisch. Friedensgespräche wären für Abbas enorm heikel. Die Hamas würde sie wild kritisieren, würde sie als Einknicken vor den Israeli darstellen, als Kapitulation. In der heutigen Situation ist ein Zugehen auf die Israeli sowieso fast völlig ausgeschlossen. Trumps Provokationen haben gewirkt. Jerusalem als Hauptstadt Israels, die Verlegung der Botschaft, Was die rechten Israeli begeistert, verbittert die Palästinenser zutiefst. In dieser Lage auch noch die Hand auszustrecken, wäre für Abbas politischer Selbstmord. Und die Hamas? Wie kann man sagen, sie sei an der Erhaltung des Status quo interessiert, wenn sie doch seit Jahren verkündet, sie wolle Israel vernichten? Oh, man kann durchaus. Sicher, die Hamas hat ein Endziel, ich habe es zitiert, aber wir leben nun einmal nicht im Land der Träume, sondern hienieden im Jammertal der Sachzwänge und die Hamas hat Augen zu sehen. Was sie sieht, ist dies. Wenn sie losschlägt, wird sie vernichtet. Krieg mit Israel bedeutet ihr Ende. Der israelische Verteidigungsminister Lieberman hat es deutlich gemacht. Der nächste Krieg ist euer letzter. Er meint es ernst. Sie sehen, es gibt auffallend viele Gemeinsamkeiten in dieser Region der Feindschaft. Und es gibt noch mehr davon. Schauen wir uns die möglichen Friedenslösungen an und die Gruppen, die sie unterstützen. Debattiert werden die Zwei-Staaten-Lösung und die Ein-Staat-Lösung. Die meisten Zeitungen schreiben heute noch die Einstaatenlösung. Ich habe in der NZZ durchgesetzt, dass wir so klug sind, Einstaatlösung zu schreiben. Mich erinnert das an sprachliche Unbedarftheiten wie die Landsmännin von früher. Können Sie sich erinnern? Wir haben jahrzehntelang die Landsmännin geschrieben. Das ist das Äquivalent von der Frauer. Das war erlaubt bei uns in der NZZ. Gemeinsamkeiten auch hier. Die Vernünftigen beider Seiten unterstützen die Zwei-Staaten-Lösung, die Scharfmacher die Ein-Staat-Lösung. Von dem einen großen Staat, der vom blau blitzenden Mittelmeer bis zu den giftgrünen Resttümpeln des Jordans reicht, träumen Israels Rechte und die radikalen Palästinenser. Nur ist das, was sie sich da erträumen, ganz und gar nicht dasselbe. Denn natürlich träumen Israels Rechte vom Judenstaat und die Palästinenser von einem palästinensischen Staat, was auch immer das heißen mag. Ich war jüngst bei Omar Barghouti, dem Mitbegründer der BDS-Bewegung. Sie kennen sie, boykottieren, also Boycotts, Divestment, Sanctions. Auch er will keine zwei Staaten mehr und das Existenzrecht Israels lehnt er ab. Zitat mir gegenüber, es ist unmöglich, Israel als jüdischen Staat auf unserem Land zu akzeptieren. Auf unserem Land. Barghoutis Palästina reicht bis zum Mittelmeer. Klar, an sich ist die Einstaatlösung ein famoses Konzept, das natürlichste, das eleganteste, das bestechendste, das modernste. Denn in unserer Welt ist doch ein ethnisch oder religiös verfasster Staat ein Anachronismus, ganz abgesehen davon, dass es ihn rein sowieso nie gegeben hat. Was also soll da der Judenstaat? Nun, der ist ganz einfach nicht verhandelbar. Man kann es bedauern, man kann es beweinen, aber die Juden wollen ihn nun mal und für Frau Merkel ist er Staatsraison. Israel ist als Judenstaat gegründet worden, als er sollte Heimstätte für die Juden sein und wenn Sie das wegargumentieren wollen in diesem Land, dann haben Sie es mit einer geschlossenen Front zu tun. Die Israelis schreiten gerne eigentlich immer. Aber hier sind sie sich einig. Selbst die Meretz-Partei, ein rührendes altlinkes Gebilde, allgemein als linkssozialistisch bezeichnet, frage mich immer, was linkssozialistisch ist, so ein bisschen wie neoliberal, will den Judenstaat. Als ich einmal nachfragte, ob die Meretz für das Rückkehrrecht der Palästinenser sei, hieß es, ja, klar, sind wir, aber nur in die besetzten Gebiete, nicht nach Israel proper. Auch die Meretz weiß, dass eine Massenrückkehr der Flüchtlinge der Nakba und ihrer 5 Millionen Nachkommen, der Flüchtlingsstatus wird ja laut der UNRWA vererbt, ganz einfach nicht möglich ist. Das Land wäre nicht mehr dasselbe. Bei einer Annexion des Westjordanlandes wäre der Judenstaat sowieso nicht zu halten. Israel käme nicht darum herum, die Palästinenser entweder politisch zu entmündigen oder abzuschieben. Fazit. Wer die Ein-Staat-Lösung will, hat entweder die Apartheid oder Demokratie. Beides geht nicht. Die Juden, die nach der Ein-Staat-Lösung rufen, wollen den Judenstaat. Die Araber wollen einen arabischen Staat, einen palästinensischen Staat. Die Juden würden sie als Minderheit allenfalls tolerieren, wie Barghouti mir sagte. Und wenn wir uns die demokratischen Tugenden derer betrachten, die ihn fordern, die Hamas, die Fatah, die Volksfront, der islamische Dschihad, dann wissen wir schon ziemlich gut, wie er etwa aussehen wird. Trotz alledem gewinnt die Ein-Staat-Lösung auch in Israel rasch an Attraktivität. Es ist eines jener Phänomene, die ich im Grunde dem Radical Chic zuordne, jener von Tom Wolfe so schön beschriebenen halb modischen, halb gedankenlosen Übernahme kantiger Forderungen durch das Establishment, mit der man die schlichten Bedächtigen so schön erschrecken kann. Man wagt, das Undenkbare zu denken und fühlt sich verwegen und flott dabei. Aber eben, viel steckt nicht dahinter. Laut einer gemeinsamen Untersuchung des Zentrums für Friedensforschung an der Uni Tel Aviv und dem palästinensischen Zentrum für politische Forschung in Ramallah wollen 54% der Israeli und 57% der Palästinenser die Einstaatlösung. Klug oder verwegen ist diese Haltung nicht. Sie reflektiert lediglich Frustration und Ärger über das Ausbleiben greifbarer Fortschritte. Sie bietet keine neuen Lösungsansätze. Vor allem unter den rechten Israeli ist es heute Mode, die Zwei-Staaten-Lösung verächtlich abzutun. Und viele Politiker, sogar Linke, knicken ein. Ende Jahr hat der Likud-Block eine nicht bindende Resolution angenommen, die dazu aufruft, die jüdischen Siedlungen im Westjordanland zu annektieren, sprich Israel einzuverleiben. Sicher, das ist noch nicht die Ein-Staat-Lösung, aber es ist ein erster Schritt. Und Avi Gabay, der neue Chef der Arbeitspartei, hat sich schwer getan, diese Resolution zu verurteilen. Er weiß, wie populär Grandstanding ist. Erst nachdem ihn die Parteilinke die Leviten gelesen hatte, bequemte er sich zu einer Gegenresolution. Die Wähler laufen der Avoda der Arbeitspartei davon. Gabay hat versucht, sie mit Parolen zurückzulocken, die an einige der törichtsten Rassismen Netanjahus erinnern. Und deshalb bleiben wir bei der alten, unattraktiven, unendlich zerredeten Zwei-Staaten-Lösung. Es bleibt nichts anderes übrig, Besseres gibt es nicht. Politik ist die Kunst des Machbaren. Wie sagte der Kanzler mit der Pfeife, wer Visionen hat, gehe zum Augenarzt. Und doch will ich bei diesen Visionen kurz verweilen. Auch Helmut Schmidt wusste genau, dass es sie braucht. Träume helfen beim Durchhalten. Die Palästinenser träumen vom eigenen Staat. Gut so. Die Israeli haben ihn. Manche träumen dennoch von einem gerechten Frieden. Gut so. Am heftigsten geträumt aber wird von Jerusalem, die Stadt der Juden, Muslime und Christen heilig ist. Nun weiß ich nicht, was heilig ist. Mir fehlt jegliches religiöse Talent. Aber wieder stelle ich frappierende Übereinstimmungen fest. Die Stadt wird von Juden, Muslimen und Christen gleichermaßen verehrt, als Tempelstätte und Pilgerort, als Schauplatz von Gottesvisionen und Himmelfahrten, als Ort der Kreuzigung und des Todes Christi. A shining city on the hill, wir haben es oft gehört in diesem Seminar, unerhört wichtig. Wahrhaft erleuchtet kommen mir die Protagonisten allerdings nicht vor. Viele leiten aus der eigenen Geschichte einen Exklusivitätsanspruch ab. Wir waren da, also gehört es uns, und zwar alles. Es gibt Juden und Christen, die möchten wahrhaftig den Felsendom, hier sehen wir die Kuppel des Felsendomes, und die Aqsa-Moschee abreißen und einen dritten Tempel errichten, dem Judentum zur Ehre oder im Falle der Christen, auf dass die Schlacht Armageddon beginne und die Juden endlich die Wahrheit erkennen, Jesus anbeten und zum Christentum konvertieren. Christen wie Juden verehren übrigens Trump als ein Instrument Gottes, als die Reinkarnation des persischen Königs Kyros II., der den Juden die Rückkehr nach Jerusalem ermöglichte. Sie lachen. Trump in seiner Generation wie Kyros in der seinen, twitterte die Justizministerin Ayelet Shaked. Yehuda Glick, der bekannteste Aficionado des Glaubens, ein Hardliner, zwitscherte, wenn Trump die Botschaft tatsächlich nach Jerusalem bringe, dann sei er der Kyros der Moderne. Aber auch Verbohrtheit hat keinen Exklusivitätsanspruch. Eifersüchtig wachen die Muslime darüber, dass Felsendom und Aqsa-Moschee nicht von Nicht-Muslimen betreten werde. Wann sind Sie das letzte Mal beim Eintritt ins Großmünster einem Glaubenscheck unterworfen worden? Meine Tochter war da. Sie sah beide, Felsendom wie Aqsa-Moschee, und zwar von innen. Warum? Sie ist Arabistin, sie ratterte die erste Sure runter und schon war sie drin. Geht es lächerlicher? Viele glauben, dass jede Friedenslösung letztlich an Jerusalem scheitern muss, ganz einfach, weil die religiösen Ansprüche nie unter einen Hut zu bringen sein werden. Ich bin da komplett anderer Ansicht. Dies ist die Stadt, die der Welt zeigen muss, dass Frieden nur möglich ist, wenn alle Exklusivitätsansprüche fallen gelassen werden. Solange Muslime und Juden Jerusalem für sich und für sich allein reklamieren, als ihre Hauptstadt und als Bastion ihres und nur ihres Glaubens, solange wird es tatsächlich keinen Frieden geben. Jerusalem ist die Stadt, die zum Kompromiss zwingt. Und der ist im Grunde einfach. Einfach und machbar. Mir ist sehr wohl bewusst, dass dies provozierend klingt angesichts des jahrzehntelangen Gezerres, das die Welt ja gar nicht mehr mitverfolgen mag. Dennoch bin ich überzeugt, dass eine Lösung möglich ist. Jerusalem wird Hauptstadt Israels und Palästinas. Im Rahmen einer Zwei-Staaten-Lösung wird Ost-Jerusalem Hauptstadt von Palästina und West-Jerusalem Hauptstadt von Israel, ganz so eben, wie es diverse Friedenspläne vorsehen. Ob die Stadt offen bleibt wie bisher oder ob die Grenze entlang der Demarkation von 67 überwacht wird, das wäre zu regeln. Das könnte man regeln. Und der Tempelberg ist für alle, Juden, Muslime, Christen und Nichtgläubige jederzeit und alle Restriktionen offen. Für die Sicherheit sorgen UNO-Blauhelme, deren Mandat im Rahmen des Friedensabkommens genau definiert wird. Sicher, das bedeutete eine deutliche Zurückstufung der Religiösen. Manche werden das als Brüskierung empfinden, aber genau das muss es ja sein. Wenn es je Frieden gibt, dann nur, wenn Jerusalem eine multireligiöse Stadt bleibt, ein Symbol dafür, dass ein friedliches Nebeneinander und Miteinander möglich ist, ein Symbol des Säkularismus, wenn Sie so wollen. Die Herolde der Exklusivität, wie die Hamas, die extremen israelischen Nationalisten und die Ultraorthodoxen, die werden daran schwer zu kauen haben. Recht geschieht es ihnen. Jerusalem ist also nicht das große Problem des Palästina-Konflikts. Dass die Amerikaner die Botschaft nach Jerusalem verlegen, ist nicht das große Problem des Palästina-Konflikts. Es ist ein Problem, es wird die Gesprächsbereitschaft der Palästinenser nicht fördern. Aber die Botschaftsverlegung präjudiziert nichts. Und da die Fronten sowieso komplett verhärtet sind, ändert das im Gesamten auch nicht viel. Ganz im Gegenteil, manchmal ergeben sich aus diesen unkonventionellen, allen Regeln der Diplomatie spottenden Schritten plötzlich ganz neue Lösungsaspekte. Ich erinnere in diesem Zusammenhang zum Beispiel an Trumps Korea-Approach. Da hat sich auch eine sehr überraschende Wendung ergeben. Nein, das große Problem ist die permanente Polarisierung, die schleichende Erosion des Friedensbedürfnisses. Israel, und damit komme ich zum Schluss, futtiert sich zunehmend um die Meinung der Welt. Netanyahu verschwendet gar nicht mehr viel Zeit auf die mäkeligen und oberlehrerhaften Europäer. Er hat ja Trump, die Inder, die Russen, die Brasilianer, die Chinesen und viele andere, die die fantastischen Hightech-Produkte seines Landes kaufen. Sogar Araber beginnen, eine tolerantere Haltung gegenüber Israel einzunehmen. Der sunnitisch-schiitische Zwist hat ein Zweckbündnis geschaffen, das habe ich gesagt, das zwar nie eine Seelenfreundschaft werden wird, das aber keine schlechte Grundlage ist für Handel und pragmatische Diplomatie. Das alles entzückt Netanyahu, doch es führt Israel weg von den aufgeklärt aschkenasischen Grundwerten der Gründerväter. Das wird langfristige Konsequenzen haben, ich vermute verheerende. Israel wird einsam. Es sucht nicht ernsthaft nach Frieden. Es wendet sich ab von Europa. Und wichtiger noch, es wendet sich von den amerikanischen Juden ab. Die amerikanischen Juden sind fortschrittlich. Sie wählen die Demokraten. Sie mögen Natalie Portman mehr als Trump. Sie gönnen den Palästinensern einen Staat. Und sie haben sehr viel Geld. Geld, das Israel dringend braucht. Und damit wäre ich beim letzten, dem kategorischen Imperativ. Ich finde, es liegt vor allem an Israel, einen neuen Anlauf zu nehmen. Es wäre klug und weitsichtig, genau in dieser aufgeladenen Situation, just in der Ära Trump, einen Friedensvorstoß zu wagen. Israel ist der starke Kontrahent in diesem Tauziehen, der alles kontrolliert. Es liegt am Starken, den ersten Schritt zu machen, Risiken in Kauf zu nehmen. Das Verharren im Niemandsland der Perspektivlosigkeit wird für Israel tödlich sein, auch wenn die Rechten jetzt meinen, es sei überaus schlau, weil sie so still und leise zu ihrem Eretz Israel kommen. Sie werden nicht dazu kommen. Was kommt, ist Krieg. Danke.
Vielen, vielen herzlichen Dank, Uli. Nicht ganz so depressiv. Also der zumindest ein...
Ja, also bitte der letzte Satz. Ne? Also,
ja, ja. Ich finde doch, dass die Jerusalem-Frage ist lösbar, ist denkbar, auch wenn es so nicht kommen wird. Aber eine andere Sache. Bitte sehr, Fragen. Johanna.
Ist nicht eines der konkreten großen Probleme das mit den Siedlungen? Wenn man einen Palästinenser, wie macht man einen Palästinenserstaat mit all diesen jüdischen Siedlungen im Westjordanland?
Eben, mit jeder neuen jüdischen Siedlung wird die Lösung schwieriger, das ist ganz klar. Aber sowohl Palästinenser wie Israelis sind sich einig, dass man den Punkt der Unlösbarkeit noch längst nicht erreicht hat. Die Siedlungen nehmen flächenmäßig niemals so viel ein, wie das in den Medien zum Teil dargestellt wird. Also es gibt diverse Modelle. Es gibt das Modell zum Beispiel des Flächenswaps, also dass man die Siedlungen rund, den Kranz der Siedlungen rund um Ostjerusalem, dass man den Israel einverleibt und dafür zum Beispiel Städte wie Umm al-Fahem im Norden, also gegen Nazareth, das sind israelische Städte, die von Arabern bewohnt werden, also von Palästinensern, dass man die dann dem neuen Staat Palästina zuschlägt, dass man also da die Regelung von 67 verlässt. Das ist Zukunftsmusik, das ist ganz klar. Grundsätzlich bin ich voll bei dir. Natürlich, jede Siedlung macht es schwierig und genau deshalb muss man versuchen, alles tun, den Einfluss der Rechten zu bremsen. Nur eben, wie ich gesagt habe, das ist nicht das Produkt einer sinisteren Politik, Netanjahus oder so, sondern das ist, Israel ist eine Demokratie, das reflektiert den Rechtsrutsch im ganzen Land. Und unter den gegebenen Umständen, ich muss es einfach immer wieder sagen, halte ich Netanjahu noch für eine vertretbare Lösung. Der Westen wird einmal noch Netanjahu nachtrauern, wenn die Rechten an die Macht gekommen sind, denen das dann alles egal ist, denen ich ohne weiteres zutraue, dass sie einfach einmarschieren und an den Jordan marschieren und diesen großen Staat Israel dann erbauen. Und wie es dann mit den Palästinensern weitergeht, habe ich gesagt, das wäre dann schwierig. Mhm. Dann stehen sie vor der Wahl, Demokratie oder Apartheid.
Ich habe in meiner langen journalistischen Tätigkeit, auch im Nahen Osten, eines Tages die Erkenntnis gehabt, also das ist eine private Erkenntnis eigentlich, dass oft Mythen stärker sind als Fakten. Und ich finde das großartig, wie du das darstellst, auf eine rationale Art und Weise, wie das Thema Jerusalem eigentlich gelöst werden könnte. Man könnte auch sagen, es gibt auch die Meinung, also warum haben eigentlich die Muslime so viel Anspruch auf dieses Jerusalem? Der Prophet war nie da. Der Prophet hat sich nur in der Traumreise hinversetzen lassen. Jerusalem ist nirgendwo erwähnt im Koran. Es steht nur, der Prophet habe sich in der Traumreise versetzen lassen vom Makan al-Haram al-Aqsa bis zum fernsten Ort der Anbetung. Aber er war selber nie dort. Also könnte man sagen, wie kommen die eigentlich auf die Idee? Und das könnte man noch weitergehen, aber dann wird es schon ein bisschen schwieriger mit der Argumentation, wenn man sagt, natürlich ist der Anspruch Israels oder der Juden auf Jerusalem bedeutend größer, aber wenn man es rein wieder so rational, wie du das großartig angehst, das anschauen würde, müsste man sagen, also Jerusalem ist eigentlich verglichen mit Hebron historisch gar nicht so wichtig. Jerusalem wurde im 9. vorchristlichen Jahrhundert unter König David wichtig, während in Hebron, da sind die Gräber von Abraham, Isaac und so weiter. Also die Mythen sind so stark, dass ich einfach den Verdacht habe, dass du für eine solch rationale Herangehensweise an das Thema, dass du da nur eine winzige Minderheit finden würdest.
Auf jeden Fall, das ist ganz bestimmt so. Nur, ich gehe davon aus, mit Krieg ist dieser Konflikt nicht zu lösen. Am Ende muss sowieso ein Kompromiss stehen. Und das ist meine Grundargumentation. Wenn am Ende sowieso ein Kompromiss steht, ja, warum machen wir ihn dann nicht gleich? Warum bauen wir diese Mythen nicht ab? Warum versuchen wir nicht eben diese Mythen kontinuierlich abzubauen? Ich sage das natürlich als säkularer Humanist. Das ist klar, das ist in einer Umwelt, die sehr stark religiös geprägt ist, außerordentlich schwierig. Aber ich glaube, es ist ganz gut, wenn man von Zeit zu Zeit auch solche Gedanken ins Spiel bringt. Denn wenn diese Mythen zu stark in die Debatte mit einbezogen werden, als Legitimation von Ansprüchen, dann wird es wirklich schwierig. Ich glaube, es wäre gut, wenn diese Mythenbildung eben abgebaut werden könnte.
Das mit dem Krieg übrigens, bevor ich das Wort an Elham gebe, die etwas zu den Al-Aqsa sagen müssen. Unser gemeinsamer Freund Viktor Kocher hat an der ersten Runde in Muscat gesagt, ja, die werden alle Kriege führen und dann müssen sie Frieden machen, wenn sie wie zerfledderten Hühner dastehen. Das Bild der zerfledderten Hühner. Es ist zynisch, aber so. Und so ist plötzlich der Viktor wieder in den Sinn gekommen, der uns immer noch fehlt. Elham.
Vielen Dank. Ich möchte einfach ein bisschen out of the box, okay, denken. Einstein hat dieser berühmte Spruch, Insanity is to repeat the same action and expect a different outcome. Okay. Bis jetzt sprechen wir immer entweder von zwei Staaten oder ein Staat. Aus meiner Sicht muss es auch andere Möglichkeiten, zum Beispiel? Andere Lösungen. Und Abbas hat mich zu meiner Erstaunen vor einer Woche oder zwei Wochen, er hat das einfach selbst erwähnt, beiläufig über Jordanien, die Tatsache, dass die Mehrheit in Jordanien sind Palästinenser. Oder? Und wie er das erwähnt hat, hat viele wirklich plötzlich überrascht, was meinst du? Weil das war eigentlich ein Netanyahu-Vorschlag in einer bestimmten Zeit, dass man auch diese Teile von Palästina mit Jordanien, mit Ägypten einfach vereinen.
Nein, sorry.
Ich wollte einfach es ist like the devil here.
Ja, es ist ein interessanter Gedanke. Er ist natürlich im Gerede die ganze Zeit. Ist absolut nicht machbar, weder mit den Palästinensern noch mit Jordanien. Jordanien hat bereits mehr als genug Palästinenser, ist Jordanien der Meinung. Jordanien ist jetzt noch belastet mit einer riesigen, die Millionengrenze weit übersteigenden Anzahl von syrischen Flüchtlingen, die ungefähr 20% der Bevölkerung ausmachen. Die Beduinen, also die Ureinwohner Jordaniens, kämpfen um ihren Status. Und die Palästinenser sind jetzt bei ihnen nicht überaus beliebt. Das ist das eine. Die Palästinenser, man kann auch sagen, es gab die Fiktion eines palästinensischen Staates nicht. Das wird zum Teil auch von Palästinensern durchaus zugegeben zur Zeit des Mandates. Aber ich bin auch hier kompletter Pragmatist. Es hat sich nun einfach mal ein Narrativ eines palästinensischen Staates gebildet. Und dieses Narrativ ist in den Köpfen der Palästinenser drin. Sie wollen jetzt ihren eigenen Staat. Nach wie vor wollen sie ein staatliches Gebilde. In Palästina können sich sehr wenige Menschen vorstellen, Teil Jordaniens zu werden. Es ist mittlerweile auch eine Frage der Ehre geworden, quasi gegen Israel, eben also konturiert an Israel. Also dieses Modell taucht von Zeit zu Zeit auf und wird sofort wieder fallen gelassen, ebenso wie das Modell einer Konföderation. Also erst einmal Bildung eines palästinensischen Staates und dann eine Art Konföderation mit Jordanien. Das ist allerdings etwas, was ich ein bisschen mehr in Erwägung ziehe. Denn wenn man das könnte man ja auf einer demokratischen Schiene ablaufen lassen. Also man könnte sagen, okay, bilden wir zuerst in einer Zwei-Staaten-Lösung einen palästinensischen Staat, der anerkannt wird von der Weltgemeinschaft. Und dann steht es natürlich sowohl Palästina als auch Jordanien frei, in die Debatten einzutreten für eine solche Konföderationslösung.
Ich habe eine Wortmeldung von Heidi.
Vielleicht auch noch kurz eingehend auf diesen Vorschlag. Also nachdem wir alles wirklich durchdekliniert haben, wie man Lösungen für Konflikte finden könnte, muss ich wirklich allen Ernstes sagen, also man kann nicht auf Kosten eines anderen Staates eine Lösung finden, die dann Frieden in der Region bringt. Ich meine, es gibt solche Stimmen eigentlich vermehrt wieder an vielen Ecken der Welt, wie zum Beispiel, es gibt viele Stimmen in Europa, die sagen, ach, man soll doch den Russen diese Krim lassen und diese Ostukraine. Sollen sie doch das haben, dann sollen sie einfach die Ukraine in Ruhe lassen. Da gibt es zwei Überlegungen. Die erste ist, jedes Land würde sich verbieten, wenn jemand von außen sagt, du gibst halt einfach jetzt einmal ein bisschen von deinem Land ab, damit wenigstens eine Lösung in der Region kommt. Undenkbar. Und zweitens wird es als eine Bevormundung, eine wirklich unglaubliche Bevormundung, andere entscheiden über unsere Lösungen. Ich bin tief davon überzeugt, dass Lösungen aus dem Inneren kommen müssen. Sie können nicht von außen kommen. Mhm. Und von innen muss man eine Lösung in den gegebenen Grenzen finden.
Vielen Dank. Weitere Fragen an Uli Schmidt?
Ja, bitte. Darf ich nochmals? Hat es dich erstaunt, dass die arabische Seite, also die arabisch-muslimische Seite, so, ich würde sagen, relativ milde reagiert hat auf diese Idee, die jetzt durchgesetzt wird, der Botschaftsverlegung der Amerikaner nach Jerusalem? Dass das, die Saudis haben also sie protestierten, so wie sie es halt gehört, aber wirklich nur am unteren Rande, wie sie es gehört. Die Jordanier eigentlich auch, Ägypten auch. Gut, jetzt können wir sagen, all die sind, hängen am amerikanischen Tropf. Die bekommen die Jordanier haben 1,3 Milliarden pro Jahr, die Ägypter sogar ein bisschen mehr und so weiter und so fort. Und die Saudis haben Waffen gekauft für 110 Milliarden. Alle haben die Priorität, mit den Amerikanern gute Beziehungen zu haben. Und dennoch ist die Frage, hat es dich erstaunt, wie milde die reagiert haben?
Nein, eigentlich eben nicht, wie ich gesagt habe. Also es ist in der Tat eine außerordentlich milde Reaktion gewesen, aber geschuldet, glaube ich, ganz entscheidend der Priorität des schiitisch-sunnitischen Konflikts. Der überlagert im Moment eben alles. Er überlagert eben auch die alte Feindschaft zwischen den Golfarabern und vielen anderen Arabern und Israel. Und er bringt zum Ausdruck, wie gering im Prinzip die Araber das Problem Palästina bewerten im Moment. Es ist wie gesagt, also wie ich auf dieser Reise mit meiner Tochter damals gesehen habe, es ist groß in der Rhetorik, aber faktisch tut ja schon längst kein Land mehr viel für die Palästinenser. Wie gesagt, Katar hat sich noch ein bisschen engagiert. Katar ist sehr stark unter Druck gekommen, jetzt eben auch von Riad und ist in einer unerhörten Aktion isoliert worden. Und das stagniert auch und wird ganz langsam vermutlich dann einer Lösung zugetragen. Nein, das hat mich nicht erstaunt. Diese Achse oder diese Konfrontation dominiert in der Region im Moment praktisch alle Probleme, ergo auch das Verhältnis eben zu den Palästinensern.
Wir werden diese Fragen, vielen Dank, Uli, wir werden diese Fragen heute Nachmittag nach dem Vortrag von Arnold Hottinger sicher noch weiter diskutieren können. Eine Lösung haben wir vorläufig noch nicht gefunden, aber die Runde ist ja noch nicht zu Ende. Vielen Dank für dieses Referat und für deine Einschätzungen auch heute Morgen. Danke.